Das war mal wieder eine ziemlich lange Pause von uns, aber jetzt sind wir wieder hier. Eure Eierköpfe sind zurück.
Mit Episode 180 nach diesem Sommerloch.
So, Technik lief auch schon mal besser. Du hast den Sound gerade nur so halb gehört, ne? So über meine Kopfhörer.
Ja, aber gut genug. Ich meine, ich kenne das Lied mittlerweile echt schon fast auswendig. Ich habe ein paar Mal gehört. Ich kann echt gut mitsingen und nee, passt.
Ja, Simon, lass uns mal ganz kurz rekapitulieren, warum wir uns so lange schon wieder nicht gemeldet haben. Ich muss noch mal ganz kurz hier reinschauen. Unsere letzte Folge vom 25.8., das sind mittlerweile schon wieder fast 2 Monate. Was war in der Zwischenzeit? Ich glaube, du warst in den USA, ich war bei einer Basketball-Europameisterschaft in Finnland und Lettland. Und dann waren halt die...
Das ist aber gar nicht so lange her, das ist eigentlich besser. Ich dachte, wir hätten noch eine längere Pause gehabt. Da waren wir, da haben wir eine Folge mittendrin aufgenommen zwischen unseren Urlauben und allem, aber wir wussten schon, es wird schwierig werden in nächster Zeit. Dann waren wir beide krank in den letzten Wochen, jeweils wirklich eine gute Woche, ziemlich heftig. Und ja, kommen halt andere Sachen dazwischen.
Wir hatten einen goldenen Juli. Wir hatten einen goldenen Juli. Da muss ich noch ganz kurz reingrätschen.
Ja,
da haben wir 6 Folgen aufgenommen. Dann kam nochmal nach einem Monat eben diese Folge zwischen rein und seitdem mal wieder nichts mehr. Was wolltest du gerade sagen?
Ja. Dass du gestern warst ja ganz lustig, hast du Basketball gemacht und dann durch Zufall meine Frau getroffen, die Sarah.
Genau, also durch Zufall getroffen ist nicht ganz richtig. Wir hatten vorher noch kurz geschrieben. Ich habe ja auch einen Tipp gegeben, wo sie parken soll, weil es immer ein ziemliches Desaster ist, im SAP-Garten da am Ende wieder rauszukommen. Aber ja, wir haben uns dann kurz getroffen. Das war dann tatsächlich zufällig, nämlich im Pressekonferenzraum so vorm Spiel. Aber witzig.
Aber ich glaube, sie hat es dir gar nicht erzählt. Also erstens hat sie dann noch unseren alten Teamkollegen, den Robert, getroffen.
Das hat sie mir geschickt, das Foto, ja.
Und sie war ja Teil von einer Gruppe dort, eine Reisegruppe, die gerade eine Tour bekommen haben. Und nachdem sie dich begrüßt hat, ist wohl jemand zu ihr gekommen, eine Dame, und hat gemeint, war das der Jan Lüdecke? So, ja, kennen Sie den? Schauen Sie öfters Basketball? Nee, vom Rugby.
So muss es sein. Übrigens, habe ich die Geschichte erzählt? Nee, die habe ich nicht erzählt, weil wir haben nie gepodcastet. Ganz schöne Begegnung während der Basketball-Europameisterschaft in Tampere in Finnland. Da waren natürlich auch immer wieder deutsche Fans unterwegs, und wenn man auf der Straße war, dann wurde man auch mal angesprochen, weil da ist man dann doch bekannt, wenn man fürs deutsche Fernsehen irgendwie so ein Turnier begleitet. Und da war im Stadtzentrum waren einfach so kleine Buden aufgebaut, und da war auch so ein Public Viewing mit so einer riesen Leinwand und davor noch so ein Basketballcourt. So, und dann war ich mit Michael Körner unterwegs, der ja mit das bekannteste Gesicht im deutschen Basketball ist seit Jahrzehnten. Und dann hat uns ein junges Pärchen angesprochen, und ich war davon ausgegangen, die wollen halt jetzt irgendwie wieder ein Autogramm von Körni oder so. Und dann schauten sie Körni so an, so, ja, ihr Podcast ist auch ganz gut, aber eigentlich wollen wir mit dir sprechen, die Eierköpfe. Wir haben auf dem Weg hierhin, haben wir auch die neue Folge gehört von den Eierköpfen. Krieg's nicht mehr ganz hin, woher sie waren. Ich glaube, sie waren eher aus dem östlichen Teil von Deutschland. Aber war dann total nett, haben uns dann ein bisschen unterhalten, und war cool. So mitten in Finnland wird man auf die Eierköpfe angesprochen. Was einem auch zeigt, man sollte nicht so lange Pausen machen.
Ja, wir können uns jedes Mal, wenn wir so eine Pause haben, können wir wieder ein schlechtes Gewissen haben.
Oh ja, haben wir
jedes Mal. Aber Hauptsache, wir machen wieder was. Ja. Also wir müssen jetzt auch nicht mit zu viel Negativität das hier runterziehen. Es ist geil, dass wir wieder was machen. Haben einiges nachzubesprechen. Das war ja dann auch mitten im Rugby Championship, als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Das war, glaube ich, nach dem ersten quasi Doppelwochenende, wo ja alles noch offen war, wo jede Mannschaft gleich viele Siege wie Niederlagen hatte, und das ist ähnlich spannend geblieben bis zum Schluss, wo sich dann Südafrika und Neuseeland jetzt durchgesetzt haben. Aber muss ich sagen, wahrscheinlich die beste Rugby Championship, also seit es die Four Nations sind und nicht mehr Tri Nations, wahrscheinlich die ausgeglichenste Runde, das ausgeglichenste Turnier in diesem Format, das ich bisher gesehen habe.
Ja, das hat so viel Laune gemacht. Auch diese, gerade so die ersten 4 Spieltage, wo die Mannschaften ja dann eben zweimal gegeneinander spielen, diese Turnarounds mitzuerleben. So eine Mannschaft, die am einen Wochenende krachend verloren hat und dann am nächsten Wochenende oben auf war. Dass das dann ständig so hin und her gepegelt ist oder gependelt ist, dass nach 4 Spieltagen alle Mannschaften 2 Siege, 2 Niederlagen hatten. Das war phänomenal und die Qualität der Spieler auch einfach genial. So viel Angriffsrugby, so viele Punkte. Sensationell, sensationell, wirklich.
Wollen wir die Teams vielleicht durchgehen und auch wo sie jetzt so nach dem Turnier stehen? Vielleicht ja. Unten angefangen bei Argentinien.
Ja.
Haben die Lions geschlagen, direkt nach Ende der regulären Saison im Mai, Juni war das noch. Nee, das war Juni, glaube ich. Haben danach gegen geschwächte Engländer ohne deren Lions-Spieler 2 Tests verloren und dann ist im Rugby Championship aber Siege gegen Neuseeland und Australien und dann die 2 Niederlagen am Ende, auch wenn das letzte Spiel wirklich knapp war. Am Ende ging es ja nur noch um einen Kick eigentlich gegen Südafrika, aber sie haben wieder oben mitgespielt, aber nicht so gut wie letztes Jahr, wo sie gegen alle 3 anderen Nationen gewonnen haben.
Aber ich finde, es war irgendwie wieder so ein typisches Argentinien. Argentinien ist an einem guten Tag immer dran an der absoluten Weltspitze, kann jeden schlagen an einem guten Tag. Was bei Argentinien seit jeher fehlt, ist so wirklich diese absolute Konstanz, dann sowas eben auch mal über ein komplettes Turnier abzurufen, um dann vielleicht so eine Rugby Championship auch mal zu gewinnen. Aber ich glaube, insgesamt ist es okay fürs argentinische Rugby. Also du hast wieder gezeigt, dass du zu Recht in dieses Turnier gehörst, dass du zu den besten Nationen der Welt gehörst und mit ein bisschen anderen Verlauf, mit ein bisschen mehr Konstanz geht das auch wieder weiter nach oben in der Tabelle, würde ich behaupten.
Ja, spielen jetzt gegen Wales, Schottland und England bei den All Nations Series. Sind 3 Spiele, die sie alle gewinnen können. Gegen Wales ziemlich sicher. Schottland und England sind Spiele, die sie gewinnen können, aber nicht müssen. Sie können auch mit einem aus 3 Spielen dann nur rausgehen mit einem Sieg. Und das wäre dann schon ein Rückschritt, würde ich sagen, aus argentinischer Sicht. Wenn sie es alle schaffen, Schottland und England auch zu schlagen, ist ein absolut erfolgreiches Jahr.
Ja, also ich glaube, gegen Schottland würde ich sie sogar leicht vorne sehen. Also wenn beide ihre beste Mannschaften reinschicken, klar, du hast den Heimvorteil für Schottland. Aber gut, ich glaube, das besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Und das Schöne ist, es ist ja nicht mehr so lang hin. Es sind noch 2,5 Wochen bis zu dem Ort im Internationals. Sie heißen mittlerweile, es heißt jetzt, glaube ich, nur noch Nation Series. Das Wort Autumn ist irgendwie total verbannt. Es hat jetzt auch einen Sponsor. Es ist, glaube ich, jetzt die Kilter Nation Series oder sowas. Aber ist ja auch völlig egal für uns. Das Schöne ist, auch an der Stelle sei das mal erwähnt, alle Spiele mit Ausnahme Irland gegen Neuseeland, das war irgendwie nicht in diesem Rechtepaket drin. Alle Spiele wird es in Deutschland zu sehen geben, kostenlos, weil alles auf Join gestreamt wird. Und 12 der Spiele haben wir im Free TV mit deutschem Kommentar, 5 Samstage hintereinander. Also es ist ein bisschen anders als letztes Jahr, als wir, glaube ich, teilweise Freitag, Samstag, Sonntag übertragen haben. Jetzt gibt es keine Freitagsspiele mehr und für den Sender war es aus planerischer, sagt man das, Sicht so, dass einfach diese vollen Samstage am Ende am meisten Sinn gemacht haben und deswegen 12 Live-Spiele samstags über 5 Wochenenden verteilt, das ist sensationell und alles andere im Stream bei Join. Das wird ganz, ganz großartig. Ja. Australien, Simon, als nächste Nation, die auf Platz 3 gelandet sind. Was nimmst du für die mit?
Ja, also starker Sieg in Ellis Park gegen Südafrika zum Auftakt der Rugby Championship Serie, aber muss man sagen, im Endeffekt die 2 Bledisloe-Niederlagen am Ende doch ernüchternd. Was wir aber haben bei Australien, ist halt ein unfassbar langes Testjahr, also von der Lions Tour angefangen, über der Rugby Championship, jetzt zur Nations Series. Es ist, wie viele Spiele die spielen müssen und wie viele Verletzte die hatten. Dann natürlich auch mussten sie immer wieder auf die Stars aus Europa verzichten, wie Will Skelton. Und das hat denen dann schon wehgetan, genauso wie die Verletzung vor allem auf der 10. Aber ja, nee, also Australien auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das haben wir während der Lions Tour schon gesagt und das setzt sich weiterhin fort. Man sieht eine Identität bei dem Team. Harry Wilson, fantastischer Kapitän, ein starker Sturm, wenn sie da ihre Enforcer haben mit Skelton und Salakai Loto in der ersten Reihe ganz stark, auch wenn jetzt James Slipper seine Karriere beendet hat mit 151 Spielen.
Legende.
Und was eine Legende, wirklich. Aber mit Angus Bell hast du jemanden, der da reinkommt für ihn, der auch einfach gezeigt hat über diese Saison, wie stark der ist, vor allem im offenen Spiel und auch am Gedränge. Also da sind sie gut besetzt und in der Hintermannschaft kommen auch immer mehr Puzzleteile zusammen. Ich sehe immer noch das große Fragezeichen bei der Nummer 10. Da haben sie jetzt James O'Connor, der jetzt zwar auch bei Leicester spielt in England, aber für mich die beste 10 gespielt hat bei Australien, aber das nicht unbedingt einer für die Zukunft ist. Tane Edmund, zuletzt gegen die All Blacks gestartet, fand ich, war eine gute Partie eigentlich von ihm. Aber er ist nicht so dieser Weltklasse-Zehner, den du brauchst als Australien, um wirklich den World Cup in 2 Jahren anzugreifen, um wirklich ganz oben mitzuspielen. Und da haben sie jetzt Carter Gordon zurück, den nehmen sie auch gleich mit zur Nations Series, obwohl der, glaube ich, in seinem League Sabbatical Year nur 2 Spiele für die Titans gespielt hat, dann schlimm verletzt war und jetzt gerade zurückkommt, muss man sich fragen, wie seine Fitness ist. Es gibt auch einige kritische Stimmen aus Australien, dass er sich eigentlich das Shirt erst wieder verdienen muss durch eine gute Super Rugby Saison. Aber wir wissen, dass der hat was Besonderes. Der ist ein guter Spielmanager. Sonst hätte Eddie Jones ihn damals nicht als seinen einzigen Zehner da eingesetzt im World Cup oder zumindest ihn so unterstützt. Und dass jetzt Joe Schmidt ihn auch direkt wieder mitnimmt, zeigt, dass der irgendwas hat. Und da bin ich gespannt, ob wir das sehen werden jetzt im Herbst, Carter Gordon, oder ob der wirklich nur dabei ist, um das Team zu kennen, um mitzutrainieren, um Teil des Umfelds zu sein.
Ja, aber mega spannend, was da in Australien gerade passiert, mit sehr vielen Überläufern, Rückkehrern aus dem Rugby-League-Bereich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig fürs 15er Rugby in Australien. Und es ist auch ganz klar, es sind noch 2 Jahre hin bis zu WM. Da kann echt sehr, sehr vieles passieren und sie sind auf so einem guten Weg, wirklich. Also diese Formkurve steigt ja immer weiter nach oben und das Talent, das in Australien vorhanden ist, ist einfach sensationell. Von daher, glaube ich, wird das eine Mannschaft sein 2027, die das Zeug dazu hat, um den Titel mitzuspielen. Ziemlich sicher.
Das wäre riesig.
Ja.
Aber bis dahin müssten sie mindestens ein Bledisloe gewinnen. Aber dagegen haben die Neuseeländer was. Das haben wir jetzt wieder gesehen, die letzten 2 Spielen. Neuseeland, sonst, wo siehst du die All Blacks?
Ja, es ist irgendwie so schwer zu greifen die letzten Jahre, ne? Also sie sind immer auf ihrem Top-Level. Da sind immer Ausreißer nach unten dabei, da sind immer Ausreißer nach oben dabei. Mal, was auch ein bisschen hängen bleibt, also du hast das Ding fast gewonnen. Sie waren am Ende punktgleich mit Südafrika, aber es bleibt natürlich auch hängen, dass du die fucking größte, heftigste Niederlage in deiner sehr langen, geschichtsreichen Historie einstecken musstest. So, das letztens erst passiert vor der WM in diesem Vorbereitungsspiel, da war es die höchste Niederlage, jetzt wurde das nochmal getoppt, wieder von den Springboks. So, da stellt man sich dann schon immer die Frage, warum immer wieder diese krassen Ausreißer gegen Südafrika? Ich habe mir das Spiel damals auch angeschaut, ich weiß gar nicht, ob das, da war ich, glaube ich, schon in Lettland bei der Basketball-EM. Ich fand sie gar nicht so unfassbar schlecht, irgendwie ist das Spiel dann so in der zweiten Hälfte so aus dem Rahmen gelaufen, aber kannte man früher nicht voll den All Blacks. Also insgesamt, wenn man dieses Spiel jetzt mal irgendwie so ein bisschen zur Seite schiebt, bleibt ja ein total positiver Eindruck. Also sie waren eine der 2 mit Abstand besten Mannschaften des Turniers, aber ja, dieses Spiel, finde ich, bleibt schon ganz schön hängen.
Ja, also ich finde auch eigentlich mehr sogar noch das Spiel in Argentinien, das sie haben liegen lassen. Weil, also gegen Südafrika, dass du 1-1, dass du in Eden Park gewinnst und dann das zweite dann verlierst, ist, glaube ich, ist okay aus All Blacks Sicht, auch wenn es so eine hohe Niederlage war. Ich bin bei dir, im Spiel selber hat es sich nicht so krass angefühlt. Ja, in der zweiten Hälfte kamen viele Punkte, aber dass die All Blacks das können, das haben sie auch beim nächsten Spiel dann gegen Argentinien gezeigt, dass sie in der zweiten Hälfte unfassbar viele Punkte machen können. War halt früher eher so die neuseeländische Art, weshalb es sich komisch anfühlt, so andersrum. Weil normalerweise waren die All Blacks immer die um die 60-Minuten-Marke rum die Spiele dann gedreht haben und auf einmal hinten raus ihre 3-4 Versuche noch gelegt haben. Aber ich finde eher das Spiel in Argentinien, das zweite Spiel des Rugby Championships, wo sie wirklich chancenlos waren gegen eine Mannschaft, wo sie eigentlich favorisiert sein sollten. Das war es für mich, womit sie den Titel verloren haben dieses Jahr. Aber sie waren am Ende, wie gesagt, punktgleich, was Tabellenpunkte angeht. Nur die Differenz war halt Südafrika uneinholbar stark. Aber es zeigt, dass sie eigentlich ganz nah dran sind, dass man auch Südafrika nicht zu sehr hochhypen muss, weil Neuseeland ist nicht weit weg.
Ja. Ja, lass uns über Südafrika sprechen. Also, im Endeffekt reden wir seit ein paar Jahren über diese Nation als die mit Abstand tiefste. Der Kader ist Wahnsinn. Sie können von einem Spiel auf nächste die Aufstellung komplett ändern und es ist weiter eine Weltklasse-Mannschaft da. Bei denen ist es so, natürlich ist der Gesamteindruck noch wahnsinnig gut, aber ich habe so langsam das Gefühl, dass diese Mannschaft auch so ein Stück weit in die Jahre kommt. Also auch wenn du dir die Altersstruktur anschaust, da ist schon, also da sind definitiv viele Spieler dabei, die nach der WM 2027 auf diesem Level nicht mehr spielen werden. Ja. Ganz klar, was die Mannschaft natürlich auch nochmal gefährlicher macht, weil du kannst jetzt wirklich eine Legacy hinlegen, du kannst diesen Titel zum dritten Mal in Folge gewinnen. Das ist einfach unglaublich. Es kommt natürlich auch viel Potenzial hinten hinterher, also Feinberg, Gomezulu, der den Rekord bricht für die meisten Punkte eines Springboks in einem Spiel. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber ja, ich weiß gar nicht mal warum, aber irgendwie bleiben bei mir doch ein paar Restzweifel bei den Springboks stehen. Ist das bei dir auch so oder bist du rundum überzeugt?
Ja, es ist schwer einzuschätzen, weil sie uncharakteristisch viel rumprobiert haben. Das ist jetzt seit der letzten WM so unterlassen. Ich glaube, das wird sich im nächsten Kalenderjahr dann ändern, dass wir dann klarer sehen, in welche Richtung es geht bei den Springboks. Aber ja, allein das ist ein Chesson Kobe, so ein Systemspieler, der so fantastisch geworden ist durch seine Kick-Chases, durch seine harte defensive Arbeit, durch seine 1-gegen-1-Stärke im Angriff, dass der so Dinge raushaut wie diesen Goal-Line-Dropout. Und dann hat er im nächsten Spiel doch auch wieder, was hat er im nächsten Spiel gemacht? Ja, war es nicht auch eine Interception oder ein Kick oder sowas? Genau, die Interception, die er geworfen hat. Also zwei so wirklich uncharakteristische Fehler von Chesson Kobe, der normalerweise so ein zuverlässiger Spieler ist. Es zeigt, dass da gerade ein bisschen eine Unklarheit herrscht, wie sie spielen wollen, was. Und es ist sehr auf offener Zocken, wir wollen angreifen. Aber damit fühlen sich nicht alle Spieler so wohl, hat man das Gefühl. Und also das allererste Spiel in Australien war ein perfektes Beispiel dafür. Die hatten halt viel trainiert und vor allem dieses Angriffs-Rugby. Und das hat in den ersten 20 Minuten ja so unfassbar funktioniert, wo sie ihre drei Versuche gelegt haben und du dachtest, oh Gott, das wird ein Rekordergebnis hier. Aber sobald es dann mal nicht funktioniert hat, hatten sie keinen anderen Spielstil und haben trotzdem hohes Risiko Angriffs-Rugby gespielt und die Australier haben sie ausgekontert. Und das ist was, wo, glaube ich, wir was bei Südafrika eine Veränderung sehen werden. Aber erst noch nicht bei den Nations Hills, die werden nochmal richtig unterhaltsam, glaube ich. Aber dann im nächsten Kalenderjahr, 2026, werden wir sehen, dass die dann mehr Richtung wieder Test-Rugby gehen. Die brauchen jüngere Spieler mit mehr Test-Cup-Erfahrung. Also natürlich kann es sein, dass die Peter Safdie-Toy, Sia Kolisi etc., Eben Etzebeth, dass die dir noch die ganze WM spielen. Aber was, wenn sie ausfallen? Was, wenn sie die Form nicht halten können? Was, wenn sie sich verletzen? Die Nächsten, die nachkommen, brauchen Erfahrung. Van Staden spielt gerade super, der spielt sich da rein. Der ist wichtig. Sie haben versucht, die Dupreer-Zwillinge reinzuholen. Haben sie nicht unbedingt Zeit gegeben. Jemand wie Hanekom oder sowas in der dritten Reihe. Die wären wichtig, dass man denen ein bisschen mehr Erfahrung noch gibt auf dem Level. Weil wir haben es gesehen, vor allem in der Hintermannschaft, wo jetzt viele junge, neue Spieler reinkamen, dass es dann gar nicht mehr sauber lief, weil es halt zu viel Veränderung war. Und du musst sie nach und nach reinholen. Und ja, man hat gesehen, wie Willems im Vergleich zum ersten Spiel, wo er in einer sehr neu formierten Hintermannschaft war und Fehler gemacht hat, dann auf einer anderen Position auf Center gespielt hat gegen die All Blacks und auf einmal der Man of the Match war, mit einem fantastischen Spiel, aber weil er halt um sich rum ein gefestigteres Team hatte, eine gefestigtere Hintermannschaft auch. Also da sehe ich bei Südafrika viel Potenzial, weil sie so viele Spieler haben, so viele Spieler jetzt auch genutzt haben wieder in den letzten zwei Jahren. Aber aktuell, Stand jetzt, sind sie nicht weit voraus den anderen Teams. Also da sehe ich, natürlich müssen wir die erstmal spielen sehen, aber sehe ich die Franzosen gerade einen Schritt weiter vorne eigentlich.
Oh, das wird alles spannend. Das wird alles spannend im November. Wenn dann auch die Europäer wieder eingreifen ins Geschehen. Da freue ich mich richtig drauf.
Wie siehst du Südafrika?
Ja, ich habe eben schon gesagt, also irgendwie bleiben bei mir auch einige Fragezeichen. Ich glaube auch, dass, ja, das ist immer so schwer zu sagen, ne? Braucht es einen Generationenwechsel jetzt vor der nächsten WM? man weiß es nicht so recht. Man weiß es nicht so recht, weil, also ich meine, der Kader ist so tief, das ist immer noch das, der große Faustpfand für so ein Turnier, weil du in jedem Spiel rotieren kannst. Du kannst jedem immer eine Verschnaufpause geben, also wirklich jedem einzelnen Spieler. Und da macht ihnen keiner was vor. Ja, vielleicht die Franzosen, auch was die Kadertiefe angeht. Auch das ist Wahnsinn, was die da aufgebaut haben die letzten Jahre. Aber ja, bin gespannt, auch wie die Südafrikaner in 2 Jahren dastehen. Weil es ist dann doch auch eine lange Zeit noch.
Ja, und vielleicht, da gehe ich jetzt gegen das, was ich gerade eben gesagt habe, vielleicht will Rusty da auch diese Unklarheit ein bisschen. Wenn du überlegst, diese Mindgames beim letzten World Cup, also dann in dieses Vorbereitungsspiel gegen die All Blacks erstmal mit seinem 7-1-Split gegangen ist, wie er dann in der Hinrunde Verschiedenes ausprobiert hat, auch wieder gegen Irland 7-1-Split, wie er dann Malcolm Marks verloren, haben die Pollard zurückgeholt und man wusste einfach nicht, was die machen. Da hat er manchmal Anfang der Woche seinen Kader schon veröffentlicht, dann hat er das manchmal erst Ende der Woche und dann haut er im Viertelfinale diesen 5-3-Split raus und im Halbfinale wieder und das erste Mal überhaupt, seit er da im Amt ist, dass er gar nichts ändert an einem Matchday 23 zwischen Viertelfinale und Halbfinale und nimmt dann noch in der ersten Hälfte, nimmt er dann den Libok runter und bringt den Pollard rein und solche Sachen, so diese Unberechenbarkeit im Finale, dann wirklich 7-1-Split. Damit hast du natürlich andere Coaches sowas von verwirrt und auch überfordert teilweise, bin ich mir sicher, dass das vielleicht eine Stärke ist, dass er gar nicht so sehr jetzt schon so preisgeben will, wie er spielen wird im World Cup und es vielleicht auch bis zum World Cup nicht tun wird.
Ja gut, das passt zu ihm. Also Messi Erasmus wird immer unberechenbar bleiben, gar keine Frage.
Aber wir reden gerade viel nur schon World Cup. Deswegen sind diese Nations Series für mich jetzt so spannend. Das ist jetzt der Mittelpunkt. Wir sind jetzt genau, vor 2 Jahren war die WM in Frankreich, in 2 Jahren ist die WM in Australien. Das ist, glaube ich, das letzte Mal, diese Automation sind das letzte Mal, dass du Teams noch verzeihst, dass sie im Umbruch sind, dass die Sachen noch nicht so stimmen, dass du noch was ausprobieren kannst. Die kommenden Six Nations sind dann schon die letzten vorm WM-Jahr. Da reden wir dann schon währenddessen schon, nächstes Jahr ist schon WM. Das heißt, jetzt diese Automation ist das letzte Mal, dass die Teams noch wirklich was ausprobieren können. Und da werden wir sicherlich einige Offensivspektakel sehen. Vor allem, ich denke jetzt an Teams wie Schottland, wie Frankreich, wie Argentinien, wie Australien, ja, Südafrika und Neuseeland sowieso. Aber vor allem aus der Nordhemisphäre, die jetzt dann die Six Nations als nächstes haben, was wieder eher, glaube ich, klassisches enges Test-Rugby wird, jetzt nochmal richtig was zu zeigen. Und ja, freue ich mich natürlich mit am meisten auf England, weil diese Test-Match-Serie in Argentinien und dann auch in USA so deutlich dazu dominiert zu haben, nicht einfach jetzt für Steve Bortek sich da einen Kader rauszusuchen.
Ja, aber gut, das ist ja auch im Endeffekt das, was du willst als Trainer. Ne? Da reden wir auch wieder von Tiefe und ich glaube, England muss da hinkommen, dass über diese Nation in Sachen Kadertiefe in einem Atemzug mit Frankreich und Südafrika gesprochen wird. Also wenn du mal wieder einen Titel holen willst, einen großen WM-Titel, dann wird es nur über diesen Weg gehen. Das ist auch ganz klar.
Irland hat Andy Farrell zurück. Wie schätzt du die Iren ein?
Ich bin gespannt. Also die werden natürlich weiterhin eine der Top-Nationen sein. Also auch wenn jetzt der Saisonstart ja so in der UFC so ein bisschen wackelig war, Leinster jetzt schon so viele Spiele verloren wie in der kompletten Vorsaison, da wirklich vermöbelt worden, aber jetzt auch natürlich nicht mit der Aufstellung, mit der du in große Spiele gehen würdest. Ich denke, die Iren werden voll da sein, aber für die Iren ist, glaube ich, auch keine Ahnung, dieser November nicht das, was zählt. Es sind auch die Six Nations nicht das, was zählt. Für die Iren zählt in 2 Jahren, dass du endlich mal über dieses Viertelfinale hinwegkommst. Also, das ist, also bin gespannt natürlich auf viele Looks, die wir sehen werden. So, ich glaube, du hast immer noch die Möglichkeit, junge Spieler einzufügen, aber es ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt, weil wir eben bei dieser Halbzeit sind zwischen diesen WMs. Jetzt musst du, glaube ich, deinem Team so ein bisschen den Anstrich verpassen, wie es dann Richtung WM aussehen sollte. Dass da noch Wechsel kommen, ist gar keine Frage, verletzungsbedingt, formbedingt. Dann kommt nochmal irgendjemand aus dem Nichts von irgendwo her, aber es geht jetzt langsam los, gar keine Frage. Jo, Simon, ein paar Minuten haben wir noch. Was machen wir noch? Schauen wir noch einmal vielleicht ganz kurz nach Frankreich, wo wir ja diese Saison wenn man so will, vier deutsche Nationalspieler in der Pro D2 haben, also Maxim Oltmann vielleicht mit ein bisschen eingeklammert dabei, weil der hat vor, weiß ich gar nicht, 6, 7 Jahren mal für Deutschland gespielt. Ich weiß nicht, ob der nochmal eine Option wird, aber Erik Marx mit Wann richtig, richtig gut unterwegs, sind Tabellenzweiter, haben wichtige Auswärtsspiele schon gewonnen. Erik hat sensationell gespielt, wenn er gespielt hat. Sein Körper zwickt und tut weh an vielen Stellen. Erst war es mal wieder der Knöchel, zuletzt war es der Rücken, aber jetzt war er ein Wochenende spielfrei. Er hatte dann die Chance, eine Woche Menorca zu machen, Urlaub oder so ein bisschen auszuspannen. Aber diese zwei Spiele, die er dazwischen drin hatte, von Beginn an, beim ersten hatte er, glaube ich, 18 Tackles oder so. Es ist schon echt.
Mein Rücken auch wehtun,
ja. Ja, es ist schon echt geil. Apropos, wie geht's deinem Knie, Simon?
Nicht gut.
Nicht gut.
Nee.
Du wirst auch älter. Genau, und ansonsten, ich meine, Oskar Rixen leider ja super schwer verletzt im Testspiel. Kreuzbandriss ist mindestens ein halbes Jahr raus ab dem Zeitpunkt. Also das heißt, den werden wir erst im neuen Jahr irgendwann wieder sehen für Nevers, wohin er ja, glaube ich, ausgeliehen ist. Und dann haben wir noch Julius Nostadt für Provence, der aktuell auch noch in der Reha ist, aber wohl bald wieder fit sein sollte. Und dann finde ich es noch ganz spannend, wirklich dann auch nochmal eine Liga drunter zu schauen, in der dritten Liga in der National A, wo Nyon aufgestiegen ist mit Michel Himmer, zweite Reihe Stürmer, der da aus der vierten Liga eben den Weg mit hochgegangen ist und Tim Menzel jetzt mittlerweile auch da verpflichtet. Und die schlagen sich echt gut da in dieser dritten Liga als Neuling. 7 Spiele absolviert, haben 3 gewonnen, haben 4 verloren, aber bei allen 4 Niederlagen einen Bonuspunkt mitgenommen. Das ist schon wirklich sehr stark, muss man sagen. Ja, also da passiert einiges und ich habe ja über Rugby Daily auch wirklich so ein bisschen Kontakt aufgenommen zu den ganzen jungen Spielern, die in Frankreich unterwegs sind. Bin sehr gespannt, was da so über die nächsten Jahre an Talent noch nach oben gespült wird und dann vielleicht auch in der Nationalmannschaft doch nochmal der ein oder andere auftritt. Also 15er Nationalmannschaft hat ein Camp in Tschechien am vorletzten Wochenende. Justin Renz ist neuer Kapitän. Ich glaube, das ist eine relativ logische Wahl. Ansonsten ging es auch da drum, viele junge Spieler jetzt nochmal, was heißt nochmal, jetzt neu ranzuführen, einfach mal in der Nationalmannschaft reinschnuppern zu lassen. Wenn es dann Richtung Turnier geht, Richtung REC, werden da sicherlich auch wieder hoffentlich viele Auslandsprofis dazukommen, die brauchen wir einfach. Und ja, 7er Nationalmannschaft gerade in Stellenbosch in Südafrika für, ich glaube, 2,5 Wochen oder so, da geht es jetzt langsam richtig rund. Hatten davor Trainingslager in Saarbrücken, meine ich, und jetzt wird richtig geschwitzt für die Aufgaben, die da anstehen in der neuen Saison. Genau. Da werden wir auch mal schauen, dass wir demnächst mal wieder einen Gast reinholen. An dieser Stelle übrigens ein Shoutout, würde ich sagen. Es gibt ja einen neuen, weiteren deutschen Rugby-Podcast. 15 Friends ist, meine ich, der Name. Läuft auch über Rugby News mit Vivian Bahlmann und Timo Vollenkämper. Und die haben uns eine Sache ganz klar voraus, Simon. Die machen es nämlich regelmäßig, einmal die Woche, haben auch spannende Gäste. Im Mittelpunkt steht vor allem die Bundesliga. Nationalmannschaft wird auch behandelt. Also da Shoutout, hört da gerne mal rein bei den beiden Kollegen. So, und wir geloben Besserung, dass wir auch wieder einigermaßen eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Ich glaube, spätestens im November dürfte uns das wieder relativ leicht fallen, wenn jedes Wochenende Spiele sind.
Klassiker.
Aber auch davor schauen wir, dass wir wieder für euch da sind. Sehr schön. Dann sagen wir danke fürs Zuhören und Zuschauen ja auch. Und bis zum nächsten Mal.